Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Diese Folge wird von Studio Kopfhörern präsentiert. Studio versucht die Lücke zwischen tollem Tech-Gerät mit super Sound und schickem Zubehör zu schließen. Im Grunde ein minimalistisches und modernes Design, mit aber Betonung auf Audioqualität, die mit den bestbewerteten Kopfhörern auf dem Markt konkurrieren, aber zu einem viel günstigeren Preis. Sie ließen mich ein paar Kopfhörer aussuchen, ich wählte die Vasa. Und ich mochte sie. Großartiger Sound, also tiefer Sound und Details von Musik, die man dann gut erkennen kann. Studio ist eine coole Firma, schwedisch, dieses sleeke, skandinavische Design. Und sie versenden kostenlos weltweit, also auch für euch vielleicht interessant. Und wenn ihr das Codewort Alchemy, also Alchemie, aber mit Y am Schluss als Rabattcode eingibt bei ihrer Webseite, erhaltet ihr nicht nur eine 15% Rabatt, aber das lässt ihr auch wissen, dass ich euch geschickt habe. Das ist bei studiosweden.com und das Rabattcode ist Alchemy, aber mit Y, also Alchemy auf Englisch geschrieben. Und ja, guckt euch das mal an. Also die Batterien für Bluetooth selber sind sehr gut, also über 24 aktives Hören. Das ist viel besser als meine vorherigen Kopfhörer, Bluetooth-Kopfhörer und eine Woche im so Standby-Modus. Sie klingen schon wirklich gut. Sie klingen mindestens so gut, wie sie aussehen. Das kann ich bezeugen. Und das Code war Alchemy auf Englisch bei studiosweden.com. Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow und ich weiß, es ist jetzt schon eine Weile her. Und leider habe ich schlechte Nachrichten, denn ich habe einfach nicht mehr die Zeit, um mit dem hier...
Halt!
Was? Wer ist das denn?
Die Show wird weitergehen. Besser als sie jemals war, regelmäßiger und mit Tonnen mehr Content.
Klar, ich meine, ich denke...
Nichts, Travis, du denkst nichts. Hey, kannannst du gerade mal...
Dankeschön. Ich meine, mach dir keine Gedanken, das wird schon.
Was denn?
Alles, mehr Episoden, regelmäßiger und es gibt sogar einen neuen Feed auf Arabisch. Ja, genau, richtig. Geschichte der Deutschen Podcast wird arabisch. Bist du noch da? Hörst du noch zu? Ah, macht nichts. Lass uns weitermachen.
Ein Lied geht um die Welt, ein Lied, das euch gefällt. Die Melodie erreicht die Sterne.
Okay, gut. Diese Folge wird sehr mit der verbunden, vorletztes Mal kam. Letztes Mal war ja Martin Luther, aber es gab eine Folge über die Investiturstreit generell und das kommt jetzt auch in dieser gleichen Zeitspanne vor. Das heißt, wir versuchen uns in dieser Folge kurz zu fassen. Aber es gibt doch viel zu sagen zwischen den Beziehungen zwischen Kaiser und Päpste und ich will auf jeden Fall über Heinrich IV. Erzählen, wo wir letztes Mal auch aufgehört haben mit der Miniserie mit den Salier. Und als Heinrich starb, waren schon die ersten Kreuzzüge unterwegs. Also schon eine sehr interessante Epoche, auch in deutscher Geschichte. Das wiederum war nicht unbedingt eine gute Situation in der Zeit für die Juden, die in das Heilige Römische Reich zu der Zeit lebten. Eine Folge gibt es darüber schon, aber ich möchte auch eine Folge über Jiddisch machen. Also das heißt, nach dieser Miniserie in ein, zwei Folgen machen wir ein paar Sonderfolgen und es gibt ein paar Änderungen hier. Zum Beispiel, wer hat gerade vorhin geredet? War das der Judith? Was machst du denn hier?
Das war Judith, ja. Hi.
Ja, also zum Beispiel, die Judith ist hier. Wie... Die Judith, man kennt die Judith vielleicht, der eine oder die andere von Raumpatrouille, was, Orion? Ich will immer Orion
Richtig,
sagen.
Richtig, ja.
Ich will immer Orion sagen. Raumpatrouille Orion und Schreibweisen und eine Bürgerin von Puerto Partida natürlich. vielleicht gibt es auch bestimmte Sonderfolgen demnächst. Und zwar, die haben sogar einen Namen, und zwar Erbstöcke. Was kannst du uns darüber erzählen?
Das wird ein Extraformat, quasi ja innerhalb der Geschichte der deutschen Podcasts, weil es da thematisch ziemlich viele Überschneidungen gibt. In jeder Folge suchen wir uns ein Objekt aus der deutschen Geschichte aus und wollen euch das näher vorstellen. Objekt fassen wir dabei ein bisschen weiter. Es wird die Pickelhaube genauso vorkommen wie irgendwelche Burgen. Es wird um, keine Ahnung, den Strandkorb gehen oder um, ja, was man eben so mit deutscher Geschichte in Verbindung bringt.
Ja, Adventskranz.
Adventskranz, ja, genau. Ja.
Was man gar nicht vielleicht denkt, dass vielleicht überhaupt deutsch ist, aber das ich glaube, das macht sowieso das ganze Projekt ein bisschen interessanter, weil erstens habe ich Hilfe, die ich unbedingt brauche, aber auch dann gibt es Themen, die nicht unbedingt immer vom Mittelalter handeln oder immer in dieser chronologischen Reihenfolge, wo wir halt gerade sind, sondern eben viel öfter dann Sonderthemen aus der Reihenfolge und auch vom 20. Jahrhundert oder über was wir halt reden wollen eben. Ja, ich glaube, das wird Spaß machen und das heißt dann auch öfter Folgen. Und ja, aber okay.
Folgen, über die wir reden wollen oder was ihr euch wünscht. Natürlich, ihr könnt gerne einen Kommentar da lassen.
Stimmt.
Welches?
Ich glaube, ich höre sehr stark auf Hörerwünsche meist. Oft, manchmal. wenn ich glaube, dass es Spaß machen würde. Aber doch, ich habe schon viele Hörerwünsche gemacht und auch in anderen Podcasts und macht auch immer Spaß. Und ja, das heißt, es gibt dann auch öfter Podcasts, weil dann normalerweise mache ich die dann separat, also zwischen den normalen Folgen. Das heißt, es gibt dann mehrere, einfach mehr Episoden. Ja. Okay, aber was ist denn jetzt das Thema diesmal von dieser Folge?
Heute reden wir über den vorletzten salischen König, über Heinrich IV.
Also wer war dieser angeblich oder sozusagen fromme König, der auf Knien, manchen Legenden nach, zum Papst im Winter in einem Haarhemd, so Büßenhemd, gegangen ist? Also eigentlich, da steckt schon mehr dahinter, vielleicht war er gar nicht so fromm, da gibt es schon, er war auch ein sehr schlauer Politiker, aber ja, gucken wir uns mal seinen Hintergrund ein bisschen näher an.
Okay, er wurde am 11. November 1050 geboren, ist am 7. August 1106 gestorben, er ist mit 3 Jahren bereits zum Mitkönig geworden. Sein Vater, der war krank und hat ihn eben von den Fürsten wählen lassen, um die Nachfolge zu sichern. Zum alleinigen König ist er dann 1056 geworden, als eben sein Vater gestorben war.
Genau.
Da wurde er von Papst Viktor II. In Aachen gekrönt.
Eine lange Regierung, wenn man das, Reign, ja, also wenn er schon 50 Jahre, also mindestens nominal gekrönt wurde, also mit König und so, wenn man es mitzählt. 50 Jahre ist schon eine sehr lange Zeit, also Mitte vom 11. Jahrhundert bis die Kreuzzüge. Das ist, ja, also er hat schon viel miterlebt.
Ja klar, als er dann alleiniger König geworden ist, da war er ja gerade mal 6 Jahre alt, da konnte er natürlich nicht selber regieren. Deswegen hat dann seine Mutter Agnes von Poitou die Regentschaft für ihn übernommen. Übrigens, das ist ja ganz interessant, dass man auch so ein bisschen was drüber weiß, wie er ausgesehen hat und das nicht nur von Bildern. Gell, er ist exhumiert worden.
Ja. In das Jahr 1900 im Speyerdom wurde er ausgegraben, exhumiert. Und er ist ziemlich groß, also war schon ein ziemlich großer König. Man hat auch gesehen, er hatte seit seiner Jugend seine Zähne verloren. Also ja, und Speyerdom natürlich, da sind weitere Kaiser, Könige begraben, bis seine Enkel und so weiter. Aber als er noch ein Junge war, gab es ja weiteres Drama. Heinrich der Elfte, vielleicht im deutschsprachigen Raum kennt man das. Da gab es eine Dokumentarserie, ich glaube von ZDF. Ich glaube, das war in die deutsche von ZDF oder so. Dann haben sie das dramatisiert, wie Heinrich der Vierte als Junge als Kind, oh, ich will jetzt keine Spoiler sagen, aber auf jeden Fall, okay, das kann man auch, es wurde im Fernsehen dramatisiert, will ich gesagt haben, aber was ist denn passiert, Judith, als Heinrich IV. 11 Jahre alt war?
Naja, da muss man ja relativ wenig dramatisieren, das ist ja schon eine verrückte Geschichte. Hier Anno von Köln, der Erzbischof, der war eben in Kaiserswerth, das ist so eine Pfalz, eben wo Heinrich und seine Mutter gewohnt haben oder zumindest teilweise waren. Der war dort zum Essen eingeladen und danach hat er eben den jungen Heinrich eingeladen, hat gesagt, hey, ich habe da draußen ein schickes Boot, willst du nicht mal gucken? Und kaum war der auf dem Boot drauf, haben die, wie zeitgenössische Chronisten berichten, abgelegt, quasi das Boot sofort in die Mitte des Flusses gebracht, um den jungen König zu entführen. Heinrich hat mitbekommen, wow, da passiert irgendwas total Übles und ist von dem Boot in den Rhein gesprungen, wäre dabei beinahe ertrunken. Aber so seine Entführer natürlich gleich hinterher, haben ihn dann rausgezogen und ihn mit nach Köln genommen.
Genau. Da denke ich mir immer in solchen Fällen, in einem Paralleluniversum, weil ich ja Nerd bin, in einem Paralleluniversum ist Heinrich IV. Da in dem Moment gestorben, er ist ertrunken und irgendwo ist die Geschichte anders weitergegangen. Aber genau, er war in Lebensgefahr, mit 11 Jahren wurde entführt. Das ist schon... einen Jungen kidnappen, wegen Machtergreifung, sowas, die Macht zu ergreifen. Und
Erpressung.
Ja, oder also dann gab es ja Forderungen eigentlich. So.
Anno hat dann die Kaiserin, hat Agnes gezwungen, quasi die Reichsinsignien rauszurücken. Ja, genau.
Hat sie erpresst, ja, praktisch, genau. Ja. Mhm. Ja, Agnes genau. Musste dann auch praktisch absagen irgendwie. Also
abdanken, genau. Abdanken, und ja. Sie ist dann ins Kloster gegangen, tatsächlich. Mhm. Genau. Und nominal hatte dann quasi Anno die Macht. Genau. Naja, Heinrich war immer noch König, aber das Sagen hatte eben Anno.
Genau, Anno und, kann man zusammenfassen und sagen, er war nicht sehr beliebt. In den meisten Orten von dem Kaiserreich. Und er hat auch, das war eben auch immer noch die Zeit von dem Investiturstreit. Deswegen gab es Päpste und Antipäpste. Und Anno hat sich zuallererst als praktisch regierender König sich gleich eingemischt und da wieder Feinde gemacht. Also auf jeden Fall, Heinrich IV. War erstmal jahrelang gekidnappt, wurde von einem Erzbischof gebildet ein bisschen. Das heißt sein Patronus, wie in Harry Potter. Darf ich das sagen?
Ich glaube schon, klar.
Also Harry IV. Patronus ist ein Erzbischof. Das ist, okay, yeah, whatever. Aber auf jeden Fall bekam er schon, er kam eine eigenartige Bildung. Er war sehr stur, er war ein gekidnapptes Kind, das heißt, er wollte nicht unbedingt alles machen, was dieser Bischof ihm befahl und so weiter, oder Anno. Also er war sehr stur und hatte schon ein paar interessante Jahre in Köln, oder?
In Köln, ja, genau. Ja. Und diese Umgebung war halt natürlich geprägt durch Machtkämpfe, durch Intrigen, durch Verschwörungen, weil jeder versucht hat, eben den jungen König zu beeinflussen und ein Stück von dem Kuchen einfach abzubekommen. Mhm. Und das erklärt zumindest ein bisschen, warum er so früh gelernt hat, selber mit sehr, sehr harten Bandagen zu kämpfen und kaum Rücksicht zu nehmen. Das werden wir in seinem weiteren Leben dann auch noch sehen, dass also Badass, wie man auf Neudeutsch so schön sagt. Und wenn nur die Hälfte der Geschichten, die es über ihn gibt, stimmen, dann war das kein besonders angenehmer Mensch.
Ja, und genau, ich glaube, er musste sehr früh erstens zurechtkommen, wie du sagtest, seine Bildung war nicht so wichtig und sein Patronus, der Erzbischof, wurde sein erster Confidant, also der erste, ja, nicht Freund, aber jemanden, den er ein bisschen vertrauen konnte.
Berater.
Und Berater, ja. Und als Anno einmal irgendwo weg war außerhalb vom Kaiserreich, dann übernahm auch Heinrich die Macht auch wieder. Also es gelang ihm. Also er konnte sich durchsetzen. Also wenn man überlegt, dass er erst 11 Jahre alt war, also er musste sehr schnell erstens erwachsen werden und dann tatsächlich gelang es ihm auch durch sein eigener Wille mit bestimmt ein bisschen Hilfe hier und da seine Freiheit zu bekommen, also wieder zu regieren. Das ist schon. Okay, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das ist schon eine gute Story eigentlich. Das reicht.
Moment.
Aber nee, da kommt okay, noch was. Es geht noch. Bisschen geht's noch weiter. So, ja. Wenn das Ende wäre, wäre das immer noch eine ziemlich interessante Story. Aber natürlich, nein. Das ist ja die Zeit von der Investurstreit. Es gibt mehr als einen Papst. Und jetzt haben wir einen König. Oder ja, auf jeden Fall ein König, der nicht mehr unter dem Druck von jemand anders ist. Was macht er denn jetzt? Jetzt hat er ja wohl viel zu tun.
Ja, auf jeden Fall. Naja, regieren muss er jetzt. Und das, ja, also so richtig friedfertig war er nicht. Naja, das waren die meisten damals nicht. Was kommt jetzt? Jetzt kommen Kriege. Aufstände gegen Päpste, er wird exkommuniziert, seine Söhne rebellieren gegen ihn, die ganze Palette eben. Also,
ach so, nur das, okay.
Ja. Nur das, ja. Hey, wir wollen unseren Zuhörern ja auch was bieten, oder?
Ja.
Seine gesamte Regierungszeit wurde im Prinzip davon bestimmt, seine Macht zu konsolidieren und auszubauen und möglichst zusammenhängende Ländereien zu erreichen. Damit begann er dann eben gleich bei seiner Regierungsübernahme dann auch konsequent. Das hat dem Hochadel natürlich, kann man sich vorstellen, nicht wirklich gefallen.
Mhm.
Und besonders denen in Thüringen und Sachsen nicht. Und Thüringen und Sachsen können wir uns merken, weil da kommt es jetzt in den Folgejahren immer wieder zu kriegerischen Konflikten. Ja, als Zeichen quasi, dass er dann doch regieren darf, sage ich jetzt mal,
ist
so als
wirklich,
Zeichen.
Was ist Schwertleite? Was ist was?
Schwertschlag. Also Zeichen politischer Handlungsfähigkeit, okay? Er ist jetzt kein Kind mehr mit 15, sondern er ist jetzt ein Herrscher. So, und jetzt kommt die nächste gute Story. Da ist nämlich was passiert. Er hat als Schildträger nicht nur Gottfried den Bärtigen genommen, der war ein langjähriger Rivale seines Vaters. Er wollte dadurch einfach Loyalität und Unterordnung symbolisieren gegenüber den Fürsten und auch gegenüber den Rivalen seines Vaters, um zu zeigen, alles gut, ich stehe auf eurer Seite. Aber kaum war diese Veranstaltung vorbei, wollte er Anno an die Gurgel gehen. Also wirklich richtig mit Waffengewalt. Es ist eigentlich seiner Mutter zu verdanken, dass seine Karriere an der Stelle nicht schon wieder zu Ende war. Er den Erzbischof umgebracht hat und die Geschichte schon wieder zu Ende ist. Kann man sich vorstellen, wie wenig gut das Verhältnis war zwischen Heinrich und Anno.
Ja. Ja, diese ganze Szene kann man sich auch sehr dramatisch vorstellen, ja, auf jeden Fall. Endlich hat er die Macht über seinen Kidnapper, das muss schon was gewesen sein, ja. Auf den Tag hat er sich wohl jahrelang irgendwie geplant und gehofft, ja.
Und dann darf er trotzdem mich umbringen, so gemein.
Ja, nee.
Oh.
1066, das ist the Battle of Hastings, aber wir sind geografisch ganz woanders.
Ja.
Ja, aber das ist, wow, in dem Jahr, in dieser Epoche ist viel los, ja.
Da war richtig viel los, ja.
Aber im Januar von diesem sehr wichtigen Jahr, 1066, musste er sich von seinem ersten Berater wirklich, Adalbert von Bremen, trennen Und er hat sich, genau. er hat ihm vorgeworfen, dass er versucht hat, durch seine Position nahe an dem König jetzt sich zu bereichern, und irgendwie hat sich von dem Erzbischof getrennt. Und weil das nicht natürlich war, kam Adalbert immer wieder und wieder. Und ja, es ist auch eine komische Beziehung. Also war so sein erster Berater, wo er wirklich von Kidnapper umzingelt war, aber ja, er ist jetzt wirklich unabständig, eigenständig und wird zum jungen König.
Und heiratet dann auch gleich mal im Juni.
Er muss auch sehr schnell sehr viel machen, ja. Er muss heiraten. Ich glaube, im gleichen Jahr gab es eine slawische Aufstand erstmal, dass sie in Deutschland eingefallen sind und sogar bis nach Hamburg geschafft haben. Hamburg selber nicht geplündert, aber sie standen praktisch vor der Stadtmauer, also vor dem Tor. Guck mal auf einer Karte, das weiß sogar ich, Amerikaner. Hamburg ist nicht nah an. also die sind wirklich, das war wirklich ein Problem, was man sehr schnell lösen musste. Wie du gesagt hast, im gleichen Jahr natürlich auch geheiratet. Also was auch vor allem damals wirklich ein politischer Zug war. So, okay, jetzt ich heirate die Tochter von dieser Familie und jetzt gibt es keinen Aufstand von dieser Ecke. Also, ja, aber genau, ja, ein sehr wichtiges Jahr. Aber die Verlobung war schon, also das ist natürlich so, normalerweise zu dieser Zeit oder kam auf jeden Fall oft vor, dass die schon als Kinder verlobt wurden praktisch. Also diese Versprechung gab schon ewig, aber wurde dann 1066 durchgeführt. Ja. Ah, er will sie dann gleich scheiden lassen, stimmt.
Ja, 3 Jahre später. Zwischendrin hat er eben mit den Italienern. Und dann kam er auf die Idee, hat gesagt, Bertha ist irgendwie doch nicht so cool, lassen wir uns scheiden. Aber der Papst war da dagegen, also der hätte zustimmen müssen.
Mhm. Er hat es immer wieder und wieder versucht. Ja, das ist.
Er hat's immer wieder gesucht, bis der Papst echt genervt war. Und der Geschichtsschreiber von Bruno von Merseburg, der hat da auch eine ganz spannende Story dazu aufgeschrieben. Also man muss sagen, dass der gegen Heinrich eingestellt war. Deswegen weiß man natürlich nicht so genau, was stimmt davon jetzt. Aber einfach allein die Vorstellung, dass der König jetzt gesagt hat, okay, wie werde ich die Bertha los? Das heißt, wenn ich die beim Ehebruch ertappe, dann klappt das doch. Dann werde ich die los. Mhm. Wie macht man das?
Hat er irgendwie Beweismittel gefälscht oder was? Oder keine Ahnung.
Nein, er hat eben einen von seinen Gesellen, keine Ahnung, heute würde man sagen Angestellten, losgeschickt, hat gesagt, pass auf, wir springen mit der Königin in die Kiste, ich komme im passenden Moment rein und bam, dann habe ich ja den eindeutigen Beweis, dann kann ich mich scheiden lassen. Aber es ist wohl so, die Königin war auch nicht blöd, hat diese Intrige durchschaut und hat dann ihren Gemahl, der sich halt irgendwo, keine Ahnung, stellen wir uns vor, er hat sich hinterm Vorhang versteckt, hat ihn rausgezogen und ihn, es heißt in dieser Quelle, dass sie ihn quasi so verprügelt hat, dass er einen Monat das Bett nicht verlassen konnte. Uh-oh, also auch als König ist man irgendwie.
Solche Shenanigans musste er greifen, wollte er. Aha. Ja, also genau. Und der Papst fand das Ganze, diese ganzen Geschichten nicht so lustig, wie ich sie finde. Und hat ihn sogar gedroht, dass er ihn nicht mal, also er würde ihn nicht zum Kaiser krönen, wenn er es so weitermacht. Also so soll er bitte aufhören zu versuchen, seine Frau zu scheiden. Und ja, genau. Dann gibt es eine coole Story, ich muss zugeben, ich finde diese Story bloß cool, weil ich Game of Thrones Fan bin. Aber wisst ihr, meine lieben deutschen Zuhörer/Innen, dass ihr sehr Game of Thrones-mäßig zuging hier und da? Und zwar dieses Trial by Combat? Wie heißt es? Kampf? Was?
Gottesurteil.
Gottesurteil, also, ja. Okay. Also zwei, in dem Fall. Genau, es gab da auch rebellierende Adlige, muss man sagen, aber Otto von Nordheim, der Herzog von Bayern und Rudolf von Schwaben, immer wieder und wieder, aber einmal kam wohl eines von Heinrichs Kidnapper vor Gericht. Und 1070 wurde er dann beschuldigt, dass er einen Mordversuch oder ein Attentat an den König plant. Und deswegen gab es das Urteil, war Trial by Combat. Also was nochmal? Gottes was?
Naja, also, die Idee war ja, dass der Otto von Nordheim zu diesem Hoftag kommt, kämpfen gegeneinander und sinnvollerweise gibt es dann am Ende nur einen Überlebenden, deswegen
hat sich die Sache, ja, und das soll eben fair sein und auf jeden Fall wurde, ja, Otto kam gar nicht. Ich glaube, er traute sich nicht zu kommen. Es wäre gefährlich gewesen. Das ist es. Und deswegen wurde er dann praktisch, auf jeden Fall nominal verlor er Bayern. Er war dann nicht mehr der Herzog von Bayern. Und seine Geländer, wie sagt man das? Seine Estates?
Ländereien, seine sächsischen Besitzungen.
Sächsischen Besitzungen und Ländereien und so wurden natürlich geplündert. Also das war, er war dann, ja, praktisch abgeschafft, weil er zu einem Kampf nicht erschien, ein Boxing-Match. Ja, yeah, aber auch, ja, yeah, Trial by Combat, genau wie in Game of Thrones.
Auch eine gute Geschichte.
Es ist eine gute Story eben, da sind viele gute Stories drumherum, ja. Selbst was die Päpste zu dieser Zeit machen, deswegen auch Steve Guerra letzte Folge, also in Italien war eben viel los. 1073.
Genau, gab es mal wieder einen Adelsaufstand in Sachsen, dem sich dann auch die Bauern anschlossen, weil sie hatten irgendwie keinen Bock mehr auf Frondienste an Abgaben, kann man sich vorstellen. Und die haben eine der Burgen von Heinrich, die Sachsenburg, völlig einmal komplett abgerissen. Mhm. So eine komplette Burg. Also das fand ich auch, als ich das gelesen habe, dachte ich, wow.
Ja. Ich glaube, jedes Mal, wenn es einen Bauernaufstand gibt, dann sind das interessante Zeiten. Also irgendwas stimmt nicht und das ist praktisch Revolution, aber ändert nicht unbedingt immer viel. Aber ja.
Ja, aber das ging dann den anderen Fürsten dann doch ein bisschen zu weit, weil schließlich können sich die Bauern dann auch leicht gegen sie richten. Deswegen haben sie vorübergehend mal Heinrich unterstützt, zum Beispiel zumindest einen Teil der Fürsten. So dass das sächsische Heer dann geschlagen werden konnte im Juni 1075 in Homburg. Yeah. Das war auch eine ziemlich große und ziemlich blutige Schlacht, aber danach war erstmal so ein bisschen Ruhe in diesem Konflikt mit den sächsischen Fürsten.
Erstmal. Die Sache ist, jetzt kommen wir nicht mehr drum rum, jetzt kommen Päpste im Spiel. Ja, denn die Fürsten, genau, erstmal waren die okay, jetzt wurden sie einmal geschlagen, aber da es diese Zeit von Investiturstreit Antipäpste und das Ganze, gibt es ja mehr als einen Papst. Moment mal, da gibt's doch eine Idee. Wenn es einen Antipapst gibt, warum nicht auch einen Antikaiser? Oder hey, warum nicht einfach, genau, ja. Ja, der arme Heinrich. Das heißt, also ja, wer jetzt aufgepasst hat in der vorletzten Folge, ich glaube, Investiturstreit muss man nicht unbedingt nochmal definieren, aber wenn man die Folge nicht gehört hat, es geht um die Frage, ob überhaupt Könige und Kaiser Macht über so diese geistlichen Ämter haben, ob sie Bischöfe bestimmen, einsetzen dürfen. Investitur ist die Einsetzung eines Bischofs, okay, oder Abtes oder sowas. Und ich habe das auch sehr, sehr betont in den vorherigen 5 oder 10 Folgen so. Die Beziehung zwischen Otto dem Ersten oder Heinrich dem Ersten und die Kirche ist wichtig, nicht jetzt, aber in 200 Jahren. Okay, jetzt sind wir 200 Jahre später. Und jetzt ist es eben die Sache, dass die Kirche, was die Urgroßväter und Großväter von Heinrich IV. Gemacht haben, was für die günstig waren, ist jetzt nicht unbedingt 3, 2, 1 Generation später für Heinrich IV. Günstig. Jetzt hat die Kirche viel, viel Macht, weil Kaiser einfach als Belohnung Bischöfe einsetzen würde. Und ja, und der Papst selber, Gregor VII., kommt gleich, hat natürlich mit dem Ganzen ein Problem und es ist ein Machtkampf. Was wir in der vorletzten Folge erwähnt haben, das ist nicht nur, wir sehen später nicht nur den frommen Heinrich IV., aber eben zwei gute Politiker, die wirklich was voneinander wollen. Und das ist Gregor der Siebte. Und genau, da sind wir jetzt. Jetzt sind wir mittendrin. Okay, aber Judith, was hat jetzt Gregor der Siebte mit dem Ganzen hier zu tun? Um das eigentlich zu wiederholen ein bisschen, aber...
Was hat der gemacht? Er hatte keine Lust auf diese ganze Reichskirchenpolitik in Deutschland, weil ihm ja völlig der Einfluss abhanden gekommen ist. Er wollte die Bischöfe bestellen, er wollte sagen, wer wo an die Macht kommt. Er war ziemlicher Hardliner. Zeitgenossen haben ihn als Zuchtrote Gottes oder Geisel des Satans bezeichnet. Ich meine, so Titel muss man sich schon echt hart verdienen. Er war ein absoluter Gegner davon, dass sich Bischöfe Ämter haben kaufen können. Er war auch ein sehr asketisch und ein großer Gegner von, ja, sagen wir mal, besonders lebenslustigen Tendenzen in der Kirche, die es zu der Zeit ja auch gab, wo dann vielleicht nicht alle das mit dem Zölibat jetzt so hundertprozentig, ernst genommen haben. Er wollte die Kirche reformieren, er wollte Askese, er wollte Einfachkeit.
Unabhängigkeit, also alles abschaffen, was Spaß macht. Da gab es jetzt schon Generationen, diesen Machtkampf zwischen, dieses Gleichgewicht, man braucht einen Papst. Das war auch ein Teil des Problems so mit Heinrich III. Und so. Man braucht einen Papst, den die Leute mögen und vertrauen, weil der Papst muss ja dann den Kaiser zum Kaiser krönen. Das heißt, wenn es ein schlechter Papst ist, dann gilt das vielleicht nicht so oder wird nicht so angesehen. Und das ist eben riskant. Und das deswegen, sie brauchen sich gegenseitig einerseits, aber es ist ein Gleichgewicht. Und Gregor sah das einfach, das Gleichgewicht schwingte zu sehr zu dem Kaiser und soll er sich doch in Kirchenangelegenheiten zurückhalten, klar. So ziemlich, aus praktischen Gründen und aber eben, so politischen Gründen, aus Machtkampfgründen, so. Wer war eigentlich jetzt Gregor der Siebte? Ich meine, der hieß ja, er wurde ja nicht Gregor der Siebte geboren.
Nö, er hieß Hildebrand, er war ein toskanischer Mönch. Er wurde 1073 zum Papst.
In diesem Jahr. Also ein frischer Papst, sollten wir sagen.
Ein frischer Papst mit Ambitionen, kann man sagen. Also 1073 wurde er Papst. 1075 hat er das Diktatus Papae verfasst. Also das war kein offizielles Dokument, aber mehr so 27 Leitsätze quasi für seine Zeit als Papst. Wo er eben aufgeschrieben hat, sein Programm, er die Kompetenzen der Kirche sieht, in Bezug eben auf die Hierarchien in der Kirche, aber auch in Bezug auf die weltliche Macht. Und da hat er dann aufgeschrieben, er kann auch Herrscher absetzen. Also allein die Idee, dass...
Und das geht für so mancher Kaiser zu weit.
Ja, genau. Und das gab Zoff auf jeden Fall so richtig.
Genau, die Sache ist, Gregor konnte auch sagen, was er wollte, nehme ich mal an, weil Heinrich viel zu tun hatte mit seinen Aufständen und so weiter. Aber als so langsam seine Aufstände mindestens kurzfristig gewann und es in Deutschland mehr Ruhe gab, dann konnte er sich auch eher an Italien wenden oder seine Aufmerksamkeit an Italien wenden. Und er hatte dann auch, er hatte einfach mehr Zeit und Gedanken, wie er sich gegen den Papst wehren könnte. Es gab immer mehr Drohungen an beiden Seiten, Briefe von Bischöfe nach Worms und so diese Open Letters, diese öffentliche Briefe, wo er die Mahnungen von Papsten öffentlich beantwortete. Sowas, Ich glaube, das ist nicht, also war vor dahin nicht normal. Das ist schon ein bisschen wie, er nimmt eine E-Mail und dann tweetet er den Inhalt irgendwie. Also
genau, also ist das schon ist ein bisschen jetzt, wie wenn ich dir irgendwas sagen würde, hey Travis, pst,
ja,
ist nicht so cool gewesen und du so, ey, die Judith hat gesagt, dass...
Ja, also provokant so. Eben. Er wollte schon, das war schon wirklich, es war nicht... Genau, er war nicht zu einem Kompromiss fähig, so, oh, vielleicht kann man manchmal Kaiser absetzen, sondern nein, sondern einfach hatte wirklich was gegen Gregor den Siebten.
So, ja. Und dann hat er eben seine Bischöfe zusammengerufen auf dem Hoftag in Worms, da sind wir jetzt im Januar 1076.
Genau.
Und hat mit denen zusammen einen Brief geschrieben.
Jetzt zeigen wir es ihnen, ja, ich stelle mir das vor, alle kamen genau zusammen und ja, jetzt schreiben wir den Papst eine E-Mail. Aber genau, ja.
Genau, also in dem stand unter anderem drin, dass er niemals rechtmäßiger Papst gewesen sei. Er wird auch angesprochen, nicht als Papst, sondern als Hildebrand, was ja natürlich noch eine zusätzliche Provokation darstellt. Und Heinrich macht da nochmal so richtig klar, okay, hier, ich bin König von Gottes Gnaden und du Mönch, verkrümel dich. Also er schreibt tatsächlich, ich Heinrich, durch die Gnade Gottes König, sage dir zusammen mit allen meinen Bischöfen, steig herab. Also vom Thron Petri. Und das ist mal eine klare Ansage.
Aber genau, und das ist interessant, weil es ist ja auch eine Idee des Kaisertums. Okay, das ist ein Konflikt ein bisschen, weil einerseits ist es eine Idee des Kaisertums, dass man durch den Willen Gottes regiert, okay? Aber andererseits war das auch, der Willen Gottes wird so eingesetzt, indem ein Papst ihn krönt. Also es ist schon sehr beleidigend und nicht wie seine Urväter und... schon eine interessante Nachricht zu dem Papst eben. Was macht der Papst? Wie reagiert der Papst?
Naja, er lässt sich nicht weiter beeindrucken. Er sagt, okay, dann bist du jetzt halt nicht mehr König.
Genau.
So what? Ja. Aber dabei belässt das auch nicht. Er exkommuniziert ihn, was für die damalige Zeit ja echt...
Das ist fast schlimmer als sagen, du bist nicht mehr der König. Da muss man ja nicht drauf hören. Aber wenn der Papst jemanden exkommuniziert, okay, das ist, glaube ich, nicht gut damals.
Nee, das ist gar nicht gut, weil er löst quasi alle Christen von den Treueeiden, die sie dem Heinrich geschworen haben. Mhm. Und natürlich, wenn jemand exkommuniziert ist, hat er nach dem Tod ja auch keine Chance, in den Himmel zu kommen. Und das ist... Für die Menschen damals echt ein Ding noch.
Genau, diese Vorstellung war natürlich, entsetzlich, aber tatsächlich auch die weltlichen Gründe. Also ein Exkommunizierter, ich glaube, die hatten nicht die gleichen Rechte im Leben, also auch wo sie dann begraben wurden und so. Also im Leben wie nach dem Tod hatten sie auch nicht die gleichen Rechte zu der Zeit. Also ja, dass die Adligen dann nicht mehr auf ihn hören müssten, wenn sie sagen, oh, der Papst hat gesagt. Also ja, das ist schon, das ist passiert. Ja, also so weit sind wir gekommen.
Und es gab dann ja auch ein Ultimatum quasi des Papstes, dass er sagt, okay, du hast jetzt bis zum 1. August 1076 Zeit, quasi dich zu entschuldigen und zu sagen, hey, war alles nicht so gemeint, klar, du bist der Chef und dann darf er wieder mitspielen. Aber wir kennen Heinrich ja jetzt schon so gut, dass das für ihn keine Option war, aber für die Fürsten, gell? Die sahen jetzt nämlich die Chance, ihn loszuwerden.
Ja. Yep. Die jetzt nicht mehr unter Heinrich sein wollten, hatten jetzt eine gute Ausrede. Und natürlich gab es auch wieder einen Aufstand oder auf jeden Fall...
Naja, es gab nicht direkt einen Aufstand, aber die haben eben gesagt, okay, du hast jetzt exakt ein Jahr Zeit,
genau.
Um das irgendwie ins Reine zu kriegen, sonst bist du die längste Zeit König gewesen.
Und ja, jetzt, das ist praktisch, ich weiß nicht, ob es der Titel von der Folge ist, aber ich schätze mal schon... Ja, Heinrich musste sich was ausdenken lassen und musste natürlich schnell handeln. Und deswegen natürlich brach er nach im Winter. Das muss man erwähnt haben, im Winter, weil es ist ganz wieder dramatisch. Man muss sich Schnee vorstellen und eiskalt und die Alpenpässe.
Ich muss mir das nicht nur vorstellen.
Es ist hier gerade 18 Grad.
Ich will nichts davon hören.
Oh, sorry. Nein, im Dezember. Also wie heute ein kalter 17 Grad Dezember-Tag. Na okay, ja. Also ich meine wie bei dir. Und brach er nach Italien auf. Das ist... ja, mit seiner Frau und Familie und so. Also ich stelle mir eigentlich schon ein bisschen großes Entourage vor, aber wie das immer dargestellt war, ist, dass er alleine irgendwie geht. Wahrscheinlich ging er alleine zu dem Schloss in Canossa vielleicht, aber nicht. Ja, also er ging nicht alleine nach Italien. Aber das Ding ist, es war noch nicht ungefährlich, weil es gab ja den Drang von den Adligen, du musst was tun, aber viele von den Adligen waren ja seine Feinde und deshalb wollten sie auch verhindern, dass er überhaupt Italien erreicht und was tun kann. Das heißt, er musste aufpassen bei der Reise, in den Alpenpässen, manche waren gesperrt von den anderen, ich glaube, Bayern, Schwaben, überall, also überall musste er hier und da aufpassen, aber er ist durch irgendwie die Westalpen durchgeschlagen, konnte durchkommen. Und er ist dann schließlich bei Canossa angekommen, wo Gregor ist dort geflohen oder hat sich dort aufgehalten. Das ist alles in der vorletzten Folge erwähnt. Aber die Sache ist, ich glaube, wir haben auch in der vorletzten Folge erwähnt, da gibt es ja diesen Zweifel, ob... Und also, ja, dieser, wie gesagt, am Anfang von der Folge, okay, der Gang nach Canossa, er will Büße leisten, manche haben es als er ging auf die Knien oder auf jeden Fall so Haarbüßerhemd, so aus menschlichen Haaren oder irgendwelche Haaren, also das eben jucken soll und so und ungemütlich sein soll. Geht er im Winter, wo es eiskalt ist, nach Canossa in Norditalien und redet dann mit dem Papst und kniet vor ihn und bittet um Erbarmen und das Ganze oder Vergebung oder keine Ahnung. Die Sache ist, es ist komisch. Er macht diese Reise mit einem Dreijährigen. Ja, kann sein, okay. Aber die Reise war viel zu schnell. Ich glaube, war ein Ding, was ich gelesen habe, dass er irgendwie gleich im Winter aufgebrochen ist. Das konnte nicht passieren. Irgendwas war da schon im Voraus geplant. Das haben wir, glaube ich, in der vorletzten Folge ein bisschen besser erklärt. Steve Gare hatte da auch ein paar Theorien, glaube ich. Aber man sagt, okay, wahrscheinlich hat der Papst genauso was erwartet. König und Papst haben das vielleicht sogar im Voraus vereinbart. You know, knie dich nieder, zeig ein bisschen Bescheidenheit und dann ist dieses Machtgleichgewicht von vorhin schon wieder da. Oder?
Das ist eine Theorie von dem Mittelalterforscher Johannes Fried, der sagt eben, dass das dass der Papst in Canossa auf den König gewartet hat und die beiden einen Deal ausgehandelt.
Warum sagt er das?
Ja, eben wegen der, weil es mit der Reisegeschwindigkeit eben alles so.
Es war tatsächlich zu schnell. Ja, okay.
Genau, aber der These widersprechen die allermeisten anderen Historiker. Also, das ist keine unumstrittene Meinung, weil sie eben sagen, die mittelalterlichen Quellen, die uns dazu überliefert sind, sagen nichts davon. Und es ist ja, wäre ja wahrscheinlich, dass irgendwo zumindest auftauchen würde, dass es da auf die ein oder andere Art einen Deal gegeben hat. Aber ja klar, also ich kann mir schon vorstellen, dass der Papst halt überall seine Informanten hat und dann ihm jemand gesagt hat, hey, pass auf, genau, Hier der König ist auf dem Weg und dass der dann in die Burg geht und sagt, naja, ich weiß ja auch nicht so recht, was der Heinrich vorhat, will der mich jetzt umbringen oder will der mit mir reden?
Ich glaube, Heinrich hätte es nicht gemacht. Also Heinrich, meiner Meinung nach jetzt, kein Experte oder so oder Historiker, aber ich glaube, Heinrich ist kein Risiko eingegangen, absolut kein Risiko.
Seine Macht wäre weg gewesen.
Genau, er wusste genau, wenn ich das hier mache, wenn ich auf Knien in Büßerhemd zum Papst gehe, werde ich wieder, Gregor hat keine Wahl. Also wenn ich sein Spiel spiele, dann muss er mich auch vergeben als Papst. Also genau. er hat keine andere, you know, sonst wenden sich alle gegen ihn, weil er ist jetzt auch mit Büßerhemd nach Canossa und dann sagt der Papst nein, jetzt ist der Papst der Böse. Aber natürlich, jetzt ist halt die Frage so, wie schlau war Heinrich? Ist er so ein guter Schachspieler, dass er, you know, und vielleicht schon. Also, wie gesagt, jetzt wird seine Jugend wichtig, dass er mit von Feinden umzingelt war und doch über die Jahre als junger Teenager sogar wirklich zurechtkam eigentlich. Das heißt, vielleicht war er so clever und so hinterlistig. Oder eben, you know, wie du sagtest, vielleicht durch Spione oder irgendwie irgendwas, durch Connections konnten sie tatsächlich irgendwie verhandeln. Und der Papst, vielleicht war es die Idee vom Papst, you know, komm nach Canossa und tu dieses symbolische Ding und alles wird vergeben und vergessen. Aber das muss passieren, um den Gleichgewicht wieder zu bekommen. Ich könnte mir alles irgendwie einerseits vorstellen, ja.
Aber also das Ergebnis war ja dann, die Exkommunikation wurde ja erstmal wieder aufgehoben.
Ja.
Ja, aber das ging ja dann auch.
Erstmal.
Ja. Ja, er musste so dem Papst eine Reihe an Zugeständnissen machen. Aber das hat er ja ziemlich schnell dann wieder vergessen gehabt, was er da so versprochen hat.
Ja, aber wenn wir schon mal, wie vorhin geforeshadowed gesagt haben, wenn es schon Anti-Päpste gibt, dann warum auch nicht Anti-Könige?
Und oh ja.
Das gab es dann erstmal auch. The Great Saxon Revolt. Gibt es einen deutschen Begriff dafür? Das große sächsische? Nee, ich glaube, wir sagen das viel cooler. The Great Saxon Revolt passierte dann. Also die Sachsen haben einen Aufstand gemacht. Yay, okay, das ist auf. Ja, aber
ja, auf gut, jeden Fall
so. Es waren nicht die Sachsen,
ja,
aber so
mal,
heißt das, ja. Aber es gab eben diesen Antikönig Rudolf von Rheinfelden. Er ist auch mit Heinrich Schwiegerbruder, meine ich. Er ist doppelter Schwiegerbruder zu Heinrich, den Vierten. Und eben auch sehr connected, also mit vielen von den Adligen. Viele von den Adligen dachten, wir hätten vielleicht besseres Glück unter Rudolf von Rheinfelden als Heinrich IV. Und ja, dann gab es eben diesen großen sächsischen Aufstand. Gibt's da kein deutsches Wort für? Das muss doch.
Da gibt's bestimmt irgendwie ein deutsches Wort dafür.
Ich habe gerade auf Wikipedia geguckt und da gibt's sogar auf Serbsko-Kroatisch, aber nicht auf Deutsch. Great Saxon Revolt. Aber wenn ich auf seinen Namen klicke, dann ist natürlich Deutsch da und da steht, kriegerische Auseinandersetzung. Okay, die große sächsische kriegerische Auseinandersetzung. Great Saxon Revolt.
Das war jetzt, es klingt auf Englisch so viel cooler.
Okay, also der Great Saxon Revolt, jetzt.
Also, ja, jetzt haben wir einen 10, König, 7, nämlich 77. Heinrich IV.
Genau.
Ja. Und wir haben den Gegenkönig Rudolf von Rheinfelden.
Mit Österreicher, Bayern, Sachsen. Österreicher gibt's noch gar nicht, Carinther oder so. Aber doch, ja.
Kärntner. Genau.
Kärntner. Ich bekomme E-Mails, wenn ich solche Sachen falsch ausspreche. Komme ich E-Mails aus Kärnten. Okay, lass mich in Ruhe.
Passt doch.
Alright. Also,
dafür brauchen wir keine E-Mails. Das kriegen wir so hin.
Aber genau, auf jeden Fall. Also Rudolf halte auch, er war schon ziemlich nahe, also irgendwie verwandt durch Schwiegerbrüder und so. Und deswegen war dieser Aufstand nicht ohne. Also es war schon sehr gefährlich für Heinrich auch. Viele Adligen mochten Rudolf eher. Gab es da nicht auch einen, ich will jetzt nicht vorspringen, aber da gibt es, glaube ich, zwischen Rudolf war für einen Papst und Heinrich für den anderen und so weiter, aber ja.
Ja, aber erstmal gab es natürlich einen Aufstand, genau. Rudolf musste dann natürlich irgendwie auch zum König gekrönt werden. Im Mai 1077 war das dann, aber eben die Leute haben revoltiert und haben Rudolf.
Yeah.
Ja.
Die Bauern, dieses, wie sagt man, die Peasants, die normalen Bürger eben, keine Adligen, nicht mal die mussten Rudolf nicht gemocht haben.
Richtig,
aber das ist einfach, das ist absolut völlig uninteressant, bis man eben so eine Story hört. Bis jetzt ist es eben die Adligen von Heinrich und gegen die Adligen von Rudolf. Aber dann sieht man, bei der Krönung Rudolfs gab es einen Aufstand in der Stadt. Mhm. Okay, da gab es wieder politische Dinger dahinter, also ein bisschen, man hat versucht, einen Aufstand zu machen, dass die Stadt in Aufstand geht, ja, aber das ist schon, also Rudolf musste Mainz fliehen, also sie und andere Adlige mussten Sachsen fliehen, also das ist schon interessant, dass man da ein bisschen sieht, oh, ja, vielleicht war Rudolf von den normalen Leuten nicht so beliebt, also, ja. Yeah.
Genau, und dementsprechend hat Heinrich dann auch wieder Oberwasser bekommen und hat Rudolf auf einem Hoftag dann im Mai 1077 als Hochverräter quasi verurteilt. Auch Welf den Vierten von Bayern und Berthold von Kärnten, also die, die mit Rudolf paktiert haben.
Die Bayern und Österreicher schon wieder.
Genau, ja, wie üblich. Hat ihnen quasi ihre Herzogtümer und Lehen weggenommen. Bayern hat Heinrich behalten und Kärnten und den Rest hat er halt eben verteilt, um dann eben bei den Fürsten zu zeigen, okay, es geht mir nicht nur um die persönliche Bereicherung, ihr sollt auch was davon haben. Also um da quasi gut Wetter zu machen. Mhm. Ja, genau.
Da gibt es auch eine interessante Story um Wasser, wie er jetzt Schwaben zum Beispiel ein bisschen verschenkt hat nach dem Machtkampf. Ja. Das wird dann interessanter für die, also das ist schon, das wird interessanter für die nächsten paar Folgen dann. Denn was, die Tochter Agnes, wie funktioniert
genau, der seine Tochter.
Herzog, genau, also praktisch seine Tochter, ja. Herzog von Schwaben, er gibt ihm seine Tochter Agnes und hier ist der Beginn der Staufer. Warum? Also der Herzog von Schwaben hatte schon Hohenstaufen, diese Burg, oder? Das fängt hier an, diese Hohenstaufenburg. Burgstaufen auf dem Hohenstaufen. Hohenstaufen ist der Name vom Berg, right?
Richtig, genau.
Das heißt, es sind die Staufer. Okay, das muss ich.
Die Staufer, genau.
In der englischen Version ist das alles immer falsch im Internet. Das sind die Hohenstaufens. Das kann ich dann richten.
Das kann sein. Vielleicht sagt man das im englischsprachigen Raum auch noch Hohenstaufen, aber hier hat man das früher so gesagt, aber inzwischen sagt man eigentlich, wenn du das Geschlecht meinst, der Staufer, sagst du die Staufer und der Hohenstaufen ist der Berg, auf dem die Stammburg der Staufer stand. Genau. Ja. Bisschen, ja. Man kann sich da schnell dran gewöhnen.
So ist es richtiger und dann, ja genau, so kann genau. Ich das jetzt, dann weiß man das auch im englischsprachigen Raum. Mhm. Right, there you go.
Okay.
Ja, aber Rudolf war nicht weg. Also sie haben ihn verurteilt, aber er wurde nicht verhaftet, noch nicht. Das heißt, Rudolf konnte noch fliehen, war noch eine Macht, das eben die Päpste sahen. Und Gregor half Heinrich nicht, indem er ihn zum zweiten Mal exkommunizierte. Ist schon ein paar Jahre später. Das war jetzt 77, 3 Jahre später, 1080, hat Rudolf wieder, gibt es ein paar Schlachte eigentlich. Und Gregor sieht das und ja, er unterstützt eher Rudolf als Heinrich. Also sieht wieder seine Chance, um Heinrich I auszuwischen und unterstützt den Antikönig. Ja.
Dann kam es im Oktober 1080 dann doch eben zu einer ziemlich großen und ziemlich blutigen Schlacht eben zwischen Heinrich und Rudolf.
Nicht schönes
das
Ende.
Das ist aber auch eine gute Geschichte.
ja, aber kein schönes Ende.
ja, genau, er wurde tödlich verwundet und ist gestorben. Aber das war doch der, dem sie dann die Hand abgehackt haben quasi und die als Reliquie aufbewahrt haben. Die kann man bis heute noch irgendwo angucken.
Hand von so Rudolf
die mumifiziert. So, ja. Die Hand von Rudolf, ja genau.
Aha, dieser Verräter
die rechte Hand,
aber,
weil
ja.
Es halt genau. Die Schwurhand war. So, okay. Rudolf war tot und
Rudolf war tot. Jetzt, was ist mit Gregor? Jetzt hat Gregor ihn wieder exkommuniziert. Was, einen zweiten Gang nach Canossa? Also, nee, wirklich.
Nee.
aber es ist nicht das letzte Mal, was er nach dass er nach Italien kam, aber jetzt hat er eine andere Strategie, was Italien angeht. Er wendet sich jetzt wieder das Problem Investiturstreit und Gregor den Siebten wieder zu, erstmal. Und da gibt es wieder ein Treffen in Bamberg und Heinrich nennt Gregor den falschen Mönch und wird wieder abgesetzt. Also ja, das ist Gilbert wird jetzt als Antipapst Clement den Dritten genannt, also ein Papst praktisch, den Heinrich ernennt. Also nicht nur Bischöfe ernennen, also Investur, sondern jetzt einen Papst ernennen praktisch. Nee, das ist Ravenna, genau. Aber eben, ja, es gibt zwei Päpste. Wenn Gregor den falschen König unterstützt, dann kann man auch den anderen Papst unterstützen.
Unbedingt.
Ja, so geht das auch.
Sind jetzt ja die sächsischen Widerstände so einigermaßen zusammengebrochen. Also hat Heinrich sich jetzt gedacht, er knüpft sich jetzt seinen Lieblingsfreund vor, nämlich Gregor den Siebten, und brach deswegen zu einer zweiten Reise nach Italien auf.
Nicht jetzt im Büßerhemd.
Nein. Nein, er hatte ganz andere Ambitionen.
Ja, nicht mit dreijähriges Kind und Frau und vielleicht 50 Leute, sondern diesmal eher mehr und erstmal nach Pavia natürlich. Das ist diese alte Geschichte, die ich schon tausendmal gesagt hat. Er ist erstmal nach Pavia und hat sich die eiserne Krone aufs Kopf setzen lassen und wurde, ja, König von Italien, König von der Lombardei. Und so fängt das eben an, also Richtung und weiter Richtung Süden, Richtung Rom. Da kommt er an, 1081, also im nächsten Jahr dann.
War dann nicht besonders erfolgreich damit, Rom anzugreifen, sondern...
Nee, zweites Mal auch nicht, drittes Mal auch nicht.
Nee, auch nicht.
aber dann im nächsten, also ja schon eine Weile um Rom rum, 1082, ja, dann gelingt es ihm nach 7 Monaten irgendwie und fällt Rom endlich und Das ist jetzt eine sehr alte Geschichte bei Geschichte der Deutschen. Das ist jetzt das 10. Mal, dass ein... Nee, das erzähle ich. Das ist das 50. Mal, dass ein deutscher Kaiser irgendwie Rom erobern muss. seit des Beginn des Podcasts, ja. aber genau, ein Friedensvertrag. Ich weiß gar nicht, das habe ich jetzt schon 100 Mal gesagt, aber ein Friedensvertrag mit den Bürger Roms, also die eigentlichen Römer, wurde unterschrieben. Und erstmal gab es ja wieder ein Treffen mit Gregor und Heinrich. Ja, die Sache ist, jetzt gibt es ein bisschen eine Verschwörung mit den beiden. Denn jetzt wird, glaube ich, offizieller abgemacht. Okay, ich höre auf, Clement den Dritten zu unterstützen. Das kommt ja erst noch, aber ich erkenne eure Heiligkeit als Papst an, wenn eben Gregor auch Heinrich als Kaiser ansieht. Und da sieht man wieder, okay, die brauchen einander. Das ist eigentlich, denn einerseits ist es eine total komplett andere Wiederholung von Gang nach Canossa. Diesmal mit Armee und dreimal angreifen, aber eigentlich, die brauchen sich gegenseitig schon. Das ist schon eine komische Beziehung im so heilig-römischen Reich, klar. Ja, warum wollte Gregor das nicht machen, ist die Sache. Er brauchte doch Heinrich. Ich meine, erstmal gab es einen, er floh Rom oder sperrte sich in Rom ein. Das ist in Rom, dieses
Castel Sant'Angelo,
das
ja.
Das ist direkt neben dem Vatikan, oder? Das ist das, glaube ich.
Ja, genau.
Also sperrte sich in Rom ein, die Engelsburg, ja. Und ja, das heißt, er ist von den Kaiser umzingelt und will nicht eben. Sehr stur jetzt. Auf jeden Fall, die Römer wollten das nicht. Jedes Mal, wenn eine deutsche Armee in Rom ist, in Rom ist, wollen die Römer, die römischen Bürger, dass die so schnell wie möglich wieder abziehen. Das heißt, diesmal sind sie wegen, es ist der Schuld vom Papst, dass sie da sind. Und deswegen wollen sie auch, sind sie sehr schnell nicht mehr für Gregor den Siebten, also die Bürger Rom selbst.
Genau, sondern für Clemens den Dritten. Der dann eben von den Römern quasi gewählt wird.
Genau.
Ja. Und dann der Gegenpapst endlich Heinrich den Vierten am 31. März 1084 zum Kaiser krönen.
Aber er musste einen Papst ernennen, um das zu machen. Das ist also so ganz fair.
Genau.
Das passiert nicht zum ersten Mal, klar, natürlich, aber das ist so ganz pures Kaiserkrönung war das ja nicht, sondern das war schon ein, also wenn man jetzt googelt mal Clement der Dritte. Das heißt, dann Wikipedia sagt einfach Anti-Pope Clement der Dritte. Also er ist, die Geschichte setzt ihn als Anti-Papst ein. Das heißt, das war nicht, die Geschichte hat gesagt, das ist nicht der gute Papst, sondern Gregor ist der wirkliche Papst. Das heißt, diese Krönung ist ein bisschen suspekt, aber genau, er ist Kaiser.
Krönung ist Krönung.
Er ist 84. Also es geht wohl doch ohne wirklichen Papst, aber Gregor lässt sich sowas natürlich nicht gefallen. Ich glaube, diese Engelsburg hat so geheime Gänge von und zu Vatikan und irgendwie, dass man entkommen kann und das Ganze, aber sowieso, Gregor, jetzt, okay, 11. März 84 wird Heinrich Kaiser, Gregor stirbt schon im nächsten Jahr, also das heißt, so viel kann er nicht machen. Doch, bevor er stirbt, ruft er zum Kreuzzug auf, dass ganz Europa, ganz Christentum eben sich gegen diesen Kaiser kämpfen soll. Aber dann stirbt er. Deswegen, ich glaube, es gab keinen Kreuzzug gegen Deutschland dieses Jahr, aber ja. Ja, das ist erstmal, das ist der Gregor der Siebte. Er ist weg. Er ist jetzt tot. Das war ein Problem für Heinrich den Vierten. Aber Clement der Dritte, es wird jetzt nicht vereinfacht. Oh, okay, Gregor der Siebte ist tot, jetzt ist Clement der Dritte Papst? Nein. Das wäre ja schön, aber nein. Sondern genau. der Nachfolger von, ja. Yeah.
Von Gregor dem Siebten, also der offizielle Nachfolger, wird dann Otto von Ostia, der wird am 8. März 1088 gewählt, als Urban der Zweite. Mhm. Und das heißt, wir haben ja immer noch zwei Päpste. Ja. Da wäre einmal Clemens der Dritte und Urban der Zweite. Ja,
Urban der Zweite kennt man übrigens. Das ist ein bekannter Papst. Ich kenne vielleicht, okay, doch, jetzt höre ich History of the Papacy. Ich kenne vielleicht ein paar Päpste mehr. Aber man kennt vielleicht, wenn man gar keine Päpste kennt, vielleicht den jetzigen Papst, welcher Francis. Wie sagt er auf Deutsch?
Franziskus,
oh mein Gott, ihr sagt, also nicht der Papst, nicht Franz.
Nein, Franziskus.
Wir sagen Francis, Pope Francis. Aber sonst kennt man auf jeden Fall Urban der Zweite. Urban der Zweite ist der eines der berühmten Päpste. Man kennt vielleicht auch Leo den Zehnten von Martin Luthers Zeit und so. Kommt drauf an, wie viel Interesse.
Ja, also aber Gregor den Siebten kann man von den gregorianischen Reformen her auch.
Ja, der Gregorian Calendar, der gregorianischen Kalender und so. Aber Urban den Zweiten kennt man von den Kreuzzügen. Das ist der den ersten Kreuzzug ausgerufen hat. Und deswegen, ich glaube, diese Namen hier kennt man schon oder hat man in der Schule gehört.
Urban den Zweiten, ja.
Das heißt, jetzt sind wir zu der Zeit, wir sind weniger als ein Jahrzehnt, bis Urban II. Das machen wird. Okay, es gibt immer noch Streit in Italien zwischen, ja, es gibt, also man sollte auch vielleicht auch sagen, so politisch gesehen, Italien zu dieser Zeit, Süditalien, Italien war kein, also man weiß, Norditalien, nördlich von Rom, inklusive Rom, war ein Teil des Heilig-Römischen Reichs, aber südlich eben nicht. Es war etwa entweder immer byzantinisch, teilweise arabisch, so Sizilien und so, und dann eben auch die Normannen kamen. Und jetzt sind wir schon zu der Zeit, wo Süditalien normannisch ist. Norman? Stimmt schon, oder? Normannisch?
Ja, normannisch, richtig.
Stimmt schon, ja. Und deswegen so um Neapel rum und das Ganze. Und teilweise wollen Byzantiner Hilfe von dem Kaiser gegen die Normannen. Teilweise wollen die Normannen weiter nördlich, weil sie ja unbedingt auch Rom gerne hätten. Ja, und deswegen, also es gibt da auch immer diesen Machtkampf zwischen, also der Papst ist ja wirklich an der Grenze von dem deutschen Kaiserreich. Weiter südlich fängt Normannen an, Byzantiner sind gleich um die Ecke. Das heißt, ja, Clement der Dritte hat nicht viele Freunde. Es ist jetzt schon politisch in einer größeren europäischen Weltbild. Normannen haben gerade England erobert und das Ganze. Also ist schon sehr, die sind sehr stark zu dieser Zeit. Und Clement III. Mögen sie weniger als Urban II. Das ist eben... Und Spoiler, wenn Urban II. In 8 Jahren den ersten Kreuzzug auslöst, dann wissen wir schon, welcher von den beiden der eigentliche Papst ist, schätze ich mal.
Auf jeden Fall, genau. Und mit der Hilfe der Normannen, er exkommuniziert dann sowohl Heinrich als auch Clemens III. Das heißt, Heinrich ist mal wieder exkommuniziert.
Zum dritten Mal jetzt, glaube ich?
Also zum dritten Mal.
Okay, gut, ja.
Und er schafft dann eben auch eine ziemlich starke Koalition gegen das Römische Reich mit den Normannen, mit irgendwelchen Rus, also Slawen,
genau.
Mit der Hilfe der norditalienischen Städte, die eigentlich auch keine Lust haben auf den Einfluss Heinrichs, weil die ihm ja doch auch eine Menge Abgaben zahlen müssen und so. Und dann ist da noch Mathilde von Canossa.
Auf jeden Fall gibt es noch einen kleinen Aufstand, 1090 oder 1088 rum. Aber ja, die Sache ist, Heinrich geht wieder zurück, 92 oder so, kehrt ja wieder zurück nach Italien, wegen eben, wie du gerade sagtest, diese norditalienischen Städte, wären lieber unabhängig. Also klar, wie sie halt so für Jahrhunderte waren, Milan und das Ganze, oder Mailand oder was auch immer. Und er wollte dann wieder nach Italien, diese Städte ein bisschen bestrafen vielleicht, ein bisschen wieder unter seiner Ordnung bringen. Und es wird vielleicht in der nächsten Folge ein bisschen verwirrend, oder es gibt, diese Folge könnte noch sehr lang werden. Deswegen einmal kurz erklären, Konrad III. Wird jetzt nominal als so Unterkönig gekrönt. Das ist sein Sohn und das ist in der großen Big Picture, in der großen Geschichte von dieser Geschichte eigentlich ziemlich unwichtig, denn er wird nicht wirklich lange der nächste Salier oder sowas, aber erstmal haben wir einen gekrönten Konrad III., das heißt, er ist auch in den Geschichtsbüchern als eines der deutschen Könige. Okay, das ist Konrad III. Ist jetzt, ich glaube, er ist 6 Jahre alt. Also auch genau wie Heinrich als 6-Jähriger oder so als Unterkönig oder Mitkönig gekrönt wurde. So sehen wir eben diese Tradition weiter fortführen in Konrad den Dritten. Aber bloß, dass man weiß, wer Konrad III. Ist. Denn ich werde diesen Namen ein, zweimal erwähnen, wenn er gegen seinen Brüdern kämpft und das Ganze. Okay, Spoiler, aber damit man alles zusammenhält. Aber Konrad III. Ist eben, ein Mitkönig, der ziemlich unwichtig ist. Alright? Ja, super. Aber das ist dann, 1093 in Norditalien ist nicht alles super leicht. Er wird 3-4 Jahre mindestens in Italien bleiben. Und in Deutschland geht alles ziemlich gut. Die Aufstände sind vorbei, alles hat sich jetzt schließlich beruhigt. Aber er hat eben Probleme in Italien und muss und bleibt dort mehrere Jahre eigentlich. Jetzt weiß ich, warum ich Mathilda von Canossa erwähnt habe. Ja, genau. Denn Mathilda von Canossa hat den bayerischen Herzog oder irgendjemanden geheiratet, hat aber heimlich vor der Ehe ihr ganzes Land und so der Kirche gegeben, 89, also jetzt fast ein Jahrzehnt her. Und dann heiratete sie Welf den Zweiten von Bayern. 95, also während Heinrich noch in Italien ist, ist auf jeden Fall Welf, also ist stinksauer, weil seine Frau das gemacht hat, weil er jetzt doch ihr ganzes Reichtum nicht geerbt hat. Und mit seinem Vater wechseln sie rüber zu Heinrichs Seite, was dann wieder ihn hilft. Ja, also ich glaube, das war für selbstsüchtige Gründe. Also natürlich war, wenn er auf Heinrich wettet und Heinrich gewinnt alle Schlachten, dann ist das Herzogtum von Bayern sicher. Deswegen doch lieber immer den, back the winner, wie wir sagen. Aber
ja, Heinrich hat jemanden gewonnen, aber Mathilde hat ja auch jemanden gewonnen.
Eben, ja.
Und zwar jemand gar nicht ganz unwichtigen, nämlich eben diesen Konrad III. Also muss man sich mal überlegen, die Gegnerin von Heinrich schafft es, seinen Sohn auf ihre Seite zu ziehen.
Ich wünschte, ich wüsste eigentlich viel mehr über Konrad III. Und Heinrich V., wenn ich es ganz ehrlich gestehen kann. Ich glaube, die Quellen sind nicht, also ich will, solche Quellen, die ich suche, gibt's einfach nicht. Ich will das Tagebuch von ihm, ich will das, you know, weil...
Das wäre super.
Weil die waren beide Brüder, irgendwie, es gab Streit mit ihrem Vater, es gab Streit miteinander. Ich frage mich einfach, das sind, wenn Heinrich IV. Mit 11 Jahren entführt wurde und dann so eine traumatische Jugend hatte, wirklich, die muss wirklich sehr, sehr traumatisch sein, übel. Wie Ivan the Terrible, Ivan der Fürchterliche.
Schreckliche,
there you go.
Ja.
Hatte auch eine brutale Kindheit und so und wurde dann auch als, Ivan the Terrible. Aber wie ist dann Heinrich als Erzieher? Also ist er dann ein guter Vater, wenn er selbst so eine Erziehung hat? Und hier und da sieht man, Konrad III. Wird als Unterkönig, darf mitregieren, aber rebelliert dann gegen seinen Vater. Heinrich V. rebelliert auch gegen seinen Vater. Also da würde ich schon viel mehr wissen von dem eigentlichen Haushalt von Heinrich IV., also die Familie und wie das Ganze war. Wir haben ja vorher erwähnt, er hat so oft versucht, seine Frau zu scheiden, dass der Papst ihn endlich bedrohte. Das heißt, diese Beziehung kann nicht gut gewesen sein. Das heißt, wie ist die Beziehung, also wenn die Beziehung Mutter...
Mit seinen Kindern.
Genau, also Mutter, Vater schon so schlecht ist, dann Vater, Kinder, genau.
Und das ist einer der Gründe, warum Geschichte so cool ist. Ich meine, wer braucht Telenovelas, wenn er sowas haben kann?
Ja, und das ist aber leider sehen wir viele Datum, wir sehen viele Schlachte und das Ganze und wir sehen nicht so, Moment mal, Konrad, wenn er jetzt später, warum, wie ist das möglich, dass Mathilda ihn heiraten konnte? Mathilda, Land hat. Also...
Nein, sie hat ihn nicht geheiratet, Konrad, sie hat ihn doch nur auf seine Seite gezogen,
okay,
oder?
Okay. Aber das ist die Sache. Wie konnte sowas passieren? Also da muss schon was da gewesen sein zwischen Konrad und Heinrich. Und wir sehen dann auch später mit Heinrich den Fünften, also nicht alles glücklich zu Hause, right?
Aha. Eine schrecklich nette Familie.
Genau. Typischer, wir brauchten die Salia-Sitcom mit Laugh Track und so auf im Fernsehen, ich glaube. Der ist schon dramalos, ja. Game of Thrones, aber mit ein bisschen mehr, aber eher eine als Komödie gedreht, glaube ich.
Okay.
Ja, okay. auf jeden Fall, jetzt sind wir schon so in die Zeiten von den Kreuzzügen. Ich will da eine separate Folge über die Kreuzzüge machen, vor allem so den deutschen Einfluss in den Kreuzzügen, weil, es war viele Franzosen und das Ganze, aber Deutsche waren auch auf jeden Fall dabei. Und Heinrich IV. Versprach auch, also wollte auch selber auf einem Kreuzzug, zum Kreuzzug ziehen, aber in eines der so Friedensbesprechungen und das Ganze, also ja, sollen wir mal kurz, ich weiß nicht, sollen wir mal kurz Heinrich den V. vorstellen?
Der wird noch wichtig, auf jeden Fall, stell mal Heinrich vor.
Das war in Mainz, hat er dann versprochen, eben auf einen Kreuzzug zu gehen und das war also ein Teil von dieses Friedensvertrag, Besprechung oder Verhandlung zwischen Kirche und Papst. Allerdings, der Grund, warum ich das nicht so wichtig finde, ist, dass das wurde unterbrochen, 1101, wir sind jetzt schon im 12. Jahrhundert hier, weil Heinrich, der zukünftige Heinrich V., nicht Konrad, sein Bruder Heinrich, macht einen Aufstand gegen seinen Vater. Jetzt haben wir also einen Mitkönig Konrad und jetzt jetzt gibt es einen Aufstand von seinem anderen Sohn Heinrich. Warum hat Heinrich das gemacht? Ja, natürlich, weil er vom Papst irgendwie beeinflusst wurde. Also der Papst hat ihm irgendwas ins Ohr geflüstert, dein Vater ist schwach und er will Konrad zum König machen. Und warum, hast du das verdient, du wärst ein viel besserer König als Konrad und ich wäre treu zu dir, aber nicht zu deinem Bruder Konrad. Irgendwas muss der Papst gesagt haben. Auf jeden Fall hat es funktioniert. Und Heinrich war immer noch exkommuniziert, oder? Also Heinrich IV. Das heißt, keiner schuldete ihm nichts, keiner schuldete ihm irgendwas. Das heißt, sein Sohn durfte das legal der Kirche nach machen, sozusagen. Ja, und deswegen, der Papst hat ihn so beeinflusst, ihn das zu machen. Ja, natürlich, Sachsen schon wieder, Thüringen waren dabei.
Die wollten Heinrich IV. Auch natürlich loswerden, ja, und haben sich auf die Seite von Heinrich V. geschlagen. Die Bischöfe haben wohl auch größtenteils
selbstverständlich,
zu dem jüngeren Heinrich gehalten. Aber die Städte haben dann eher Heinrich IV.
Ja, genau. Es war nicht total einseitig, sondern genau.
Nee,
das ist interessant. Heinrich IV., das ist dann auch so. Es gibt dann wieder einen Hoftag.
Ja,
oder richtig. Aber irgend sowas, ja. Auf jeden Fall in einem Hoftag im Dezember in Mainz war dieser Aufstand dann ein bisschen zu viel. Er war immer noch exkommuniziert. Heinrich V. war sein Sohn und er wird von den Papst und Bischöfen unterstützt. Ja, Heinrich IV. Wird gezwungen, abzudanken.
Ja, das war eine ziemlich heftige Geschichte, dass irgendwie dann Heinrich V. hat dann doch irgendwie so getan, als würde er sich noch mit seinem Vater versöhnen wollen. Quasi so ein bisschen wie der davor in Canossa. Hat dann gesagt, hey, alles doch nicht so schlimm, komm, lass uns zusammen zu dem Hoftag gehen. Bist doch mein Vater. Aber hat ihn dann auf dem Weg, hat ihn wirklich verhaften lassen und nach Böckelheim ins Schloss bringen.
Genau.
Ja. Der saß da über Weihnachten in der Zelle, haben sie ihn schmoren lassen.
Ja.
Quasi vom eigenen Sohn, muss man sich vorstellen. Und wurde dann eben gezwungen abzudanken. Ja, die Krone herzugeben.
Auch zu sagen, dass er ja ungerechtlich gegenüber Gregor den VII. War und illegalerweise Clement den III. Als Antipapst. Ja, genau. Also dann kam wieder die Rache von dem Papsttum. Diesmal jetzt Urban II. Genau, das ist jetzt. Heinrich war nicht alleine. Er hatte schon treue.
Noch Unterstützung.
Manche Unterstützer und treue Adlige und das Ganze. Und tatsächlich kamen wohl Leute von überall her und schließlich kämpften sie gegen die Armeen von Heinrich V. Und Heinrich IV. Konnte schließlich nach Köln fliehen von seinem Gefängnis. Und hatte viele Unterstützer Rheinland eigentlich, so in dieser Gegend.
Also er ist erst geflohen, er konnte erst aus dem Gefängnis entkommen und hat sich dann eben Unterstützer gesucht. Hat verhandelt, keine Ahnung, hier mit Leuten in England, in Frankreich, in Dänemark, um eben dann seine Macht zurückzukriegen und seinen Sohn loszuwerden. Dann kam es eben wirklich zu einer Schlacht. Also stelle ich mir schon dramatisch vor, du hast da zwei Heere, die sich gegenüberstehen. Das eine wird vom Vater und das eine vom Sohn angeführt am 2. März 1106. Und da hat Heinrich es geschafft, die Armee seines Sohnes zu besiegen und ist aber bald darauf verstorben. Also
genau.
Er hatte dann nichts mehr wirklich davon.
Sowieso nicht viel gebracht, genau. Ja, ich meine, bevor wir zum, ich glaube, Heinrich V., das Ganze, wir kehren nochmal zu ihm zurück. Wir haben ihn bloß kurz erwähnt und plötzlich ist er an einem Aufstand. Konrad III. Auch war bloß Mitkönig für eine Sekunde bei uns, aber das ist die Sache.
Heinrich V. schauen wir uns nochmal in der eigenen Folge
genau, ich würd lieber einmal zusammenfassen, weil in dieser Folge, ich möchte auf jeden Fall ein bisschen zusammenfassen, weil auch wenn diese Folge ein bisschen länger ist als viele, es ist viel los, es ist viel passiert und es ist auch auf jeden Fall das Anfang vom Ende vom erstens die Salier-Dynastie und Heinrich V. Wird dann auch wichtig für das Ende, also für den Wormser Konkordat, das Ende von dem Investiturstreit und deswegen dann sehen wir fast praktisch eine neue Epoche und zwar das der Staufer und deswegen halt, stopp, bevor wir zu Heinrich V. und die ganzen Salier-Dings beenden, die nächsten ein, zwei Folgen. Es war schon viel los, schon zu. Erstens, er ist mit 56 Jahren gestorben. Am Anfang der Folge haben wir gesagt, okay, er hat für 50 Jahre regiert, aber eben schon als Sechsjähriger, als Mitkönig, wenn man das dazu zählt. Aber er ist schon ziemlich jung gestorben. Also, ja, und wirklich von Anfang bis Ende Stress. Mit 6 Jahren gekrönt. Dann 5 Jahre muss es noch okay gewesen sein, bis er mit 11 Jahren entführt wurde. Dann musste er zurechtkommen, bis er endlich seine Krone zurückklauen konnte und regieren konnte. Dann gab es gleich Aufstände, dann gab es, der Investurstreit war immer noch, also schon seit seinem Vater, das heißt immer noch Streit mit Päpsten, Streit mit Bischöfen und das Ganze. Und 3-mal exkommuniziert in seinem Leben, das ist nicht schlecht. Ich glaube, selbst ja, ein paar Reformierer haben es bloß einmal geschafft, also das ist nicht schlecht. Gang nach Canossa ist natürlich eine super berühmte Geschichte, auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum.
Ja klar, das gibt es ja richtig nach als Sprichwort quasi. Ja, Gang nach Canossa antreten, genau, muss ja. Man sagen, wenn man irgendjemand was zu beißen hat. Wenn man einen schweren Gang zu tun hat. Genau, das hat sich wirklich bis heute so gehalten. Aber die Story ist ja auch gut, also muss man schon sagen.
Mhm, genau, alles drumherum, das ist eines dieser Momente. Und immer noch, also eines dieser Momente auch in dieser Beziehung zwischen Papst und Kaiser. Und nächstes, okay, jetzt haben wir schon einen Clue, weil Heinrich der Fünfte hatte seinen Aufstand, weil er vom Gregor den Siebten ins Ohr den Urban den Zweiten, ins Ohr geflüstert wurde. Und das heißt, das kommt nicht einfach umsonst, sondern wenn er dann wirklich König wird, ist er natürlich den Papst wahrscheinlich auch was schuldig. Und es ist nicht Zufall, dass in der zweiten Generation nach den gregorianischen Reformen und dieser jetzt die Kinder von den ganzen, oder also praktisch die Nachkommen von den ganzen, die es angefangen haben. Es ist kein Zufall, dass jetzt Heinrich der Fünfte es dann auch beendet, denn er kann nicht handeln. Er ist dem Papst was schuldig. Er kann es sich nicht leisten, ohne Kirche und das Ganze etwas zu tun. Und deswegen, okay, aber deswegen auch erstmal gibt es wieder Frieden zwischen Kaiser und Papst und das Ganze. Aber das nächste Folge erstmal, dann wie gesagt die Staufer und ein paar Sonderfolgen haben wir, oder? Noch keine Spoiler, oder? Weißt du schon, welche zuerst? Nee, wissen wir noch nicht, oder? Also ein paar sind schon aufgenommen, deswegen, wir wissen schon ein paar Sachen, die kommen, aber ja, für Erbstücke Folgen hören, die kommen bald. Und ja, noch viel vor, jetzt mit Hilfe von Judith, viel mehr Inhalt, viel regelmäßiger und das Ganze ist doch toll. Eine Sache will ich ganz kurz erwähnt haben, und zwar nochmal, was ich ganz am Anfang gesagt habe, und zwar die Geschichte der Deutschen gibt es jetzt, oder gibt es, ich habe die erste Folge auf Arabisch schon gehört, sie gibt es, RSS-Feed haben wir, gleich irgendwann mal bald kommt das Ganze live, und dann gibt es Geschichte der Deutschen auf Arabisch. Und ich weiß, ich habe das schon erwähnt, aber dieses Projekt liegt mir sehr viel, und die Idee, ein syrischer Flüchtling kam zu mir und sagte, hey, ich würde gerne das auf Arabisch übersetzen für die syrischen Flüchtlinge in Deutschland, und diese Idee finde ich so toll, das ist besser als irgendwelche Idee, die ich jemals hatte, und deswegen hat dieses Projekt meine volle Unterstützung. Das Gute ist, das heißt, es gibt neue Geschichte der Deutschen Folgen, das andere heißt auch, es gibt Geschichte der Deutschen in Arabisch, und warum erzähle ich euch das? Ich erzähle euch das, weil bitte, 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 bitte sagt es weiter, denn wahrscheinlich wird es das nicht bei iTunes zu finden sein. Das heißt, mein ganzes amerikanische Netzwerke und Twitter-Community und Facebook und das Ganze hilft mir absolut gar nicht, wenn ich jetzt eine Geschichte der Deutschen auf Arabisch vermarkten zu versuche. Und deswegen, ich brauche eure Hilfe, ich brauche eure Unterstützung. Wenn ihr jemanden kennt in einem so Verein, die mit Flüchtlingen Hilfen zu tun haben oder so, dann bitte, bitte, meldet euch @podcastnik bei Twitter oder bei Facebook oder sonst irgendwo. E-Mail geht auch oder Kommentar bei Podcastnik geht auch. Genau, ich sehe das alles. Ich sehe das alles. Und ja, bitte sagt es weiter. History of Germany, Geschichte der Deutschen auf Arabisch. Ist doch toll.
Das ist so großartig.
Wirst du das hören, Judith?
Also auf Arabisch bringt mir jetzt nicht so arg viel. Ich höre lieber die englische Folge, um mein Englisch noch ein bisschen zu verbessern.
Ich finde es super. Ja, also genau, die Folgen werden nicht 1:1 sein. Ich gehe schon auf das andere Publikum ein bisschen mehr drauf ein. History of Germany und Geschichte der Deutschen sind viel enger, also viel, viel besser übersetzt. Aber genau, ich finde das toll. Also ich freue mich auf dem.
Absolut unterstützenswert.
Und natürlich, ich freue mich auf jeden Fall. Das war jetzt deine erste. Nee, du warst schon bei Martin Luther dabei eigentlich. Du hast geschummelt. Aber das ist jetzt deine erste offizielle, wirklich offizielle Geschichte der deutschen Folge, wo du dabei bist. Für die Zuhörer da draußen, ich glaube, ZuhörerInnen da draußen. Judith, die eine oder andere kennt auf jeden Fall Judith schon von den vorher erwähnten Projekten Raumpatrouille, Orion und sogar Puerto Partida und da kommt bald eine Hörerfolge von uns. Wir haben das gemacht zusammen. Travis und Judith und Budler ist auch noch drin.
Und Pete.
Pete ist meine Mutter. Ah, das habe ich ganz vergessen.
Das ist so großartig.
Das ist so toll. Pete ist meine Mutter und das ist eine Hörerfolge für Puerto Partida nochmal. Die kommt im Januar oder so. Also sehr bald. Und genau, das ist, jetzt haben wir Judith bei dieser Show. Wie sie halt was ihr Spaß macht, so oft sie will, entweder immer oder wann sie halt gerade Bock hat, aber auf jeden Fall, Judith ist dabei und hilft mir auch schreiben. Vieles von dieser Folge kam von Judith. Ich bin nicht so ein Heinrich der Vierte Experte, also genau, das ist einfach, Judith wird jetzt aufpassen, sie ist jetzt Chefin, sie wird aufpassen, dass alles regelmäßig gemacht wird und alles jetzt,
Das habe ich jetzt auf Tape, oder? Das wirst du noch bereuen.
Ja, ich meine, wir brauchen bei dieser Show Judith. Ohne Judith wird es bloß 2-3 Mal im Jahr passieren und jetzt ist es vielleicht monatlich, wöchentlich oder also sehen wir halt.
Wir haben eine Menge vor. Das ist witzig. Es ist, ich finde das absolut faszinierend, wie sich das alles so entwickelt hat, dass wir jetzt hier zusammensitzen und podcasten. So lange kennen wir uns ja noch gar nicht, gell?
Durch Twitter ein bisschen länger. Bei Twitter ist es schwer zu sagen, seit wann wir uns kennen. Also wann hast du mein erstes Tweet geliked oder vice versa? Keine Ahnung, aber tatsächlich.
Keine Ahnung, das ging natürlich wie üblich über den Buddler.
Ist es wieder seine Schuld?
Ja, natürlich, es ist immer die Schuld vom Buddler.
Hätte ich wissen müssen, ja. Unverschämtheit.
Ja. Du bist da irgendwo so aufgetaucht und ich dachte, hey, wer ist das denn? Ja, und dann bin ich so
auf dich. Was erzählt dieser Ami über Coca-Cola? Und
zum Beispiel, oder über Trekkies, oder über...
Oder über Sachsen.
Oh Gott, über alles.
Warum erzählt uns ein Amerikaner über Sachsen? Was ist hier los?
Über genau.
Otto den Großen. Dann habe ich angefangen, deine Podcasts zu hören. Warum macht der Ostfriesenwitze? Und was ist passiert? Okay.
Ja, richtig.
Ja,
und genau. Dann haben wir uns getroffen, gell? In Nürnberg.
Dann waren wir in Nürnberg. Das haben wir jetzt letzte Woche ein bisschen erzählt. Ich weiß nicht, falls es jemand nicht gehört habt. Irgendwann mal bald gibt es ein Video bei Podcastnik. Das wird sowas wie Häkeln mit Judith heißen, weil wir haben... Also Judith hat gehäkelt. Ich habe versucht zu häkeln in Nürnberg. aber das Ganze auf Video aufgenommen und war toll. Wir sind 3 Tage praktisch in Nürnberg rumgehangen. Ich hatte meine Live-Show. Genau, stimmt, habe ich hier noch nicht so erzählt. Doch, eigentlich, Martin-Luther-Folge habe ich ein bisschen erzählt, aber ich hatte eine Live-Show für Amerikaner für euch, einen Alchemie-Vortrag auf Deutsch für, so Apotheken, wie sagt man, Leute, die Medizin studieren oder Geschichte von Medizin und so. Und eine Tour von Astronomie und das Ganze und auf jeden Fall 3 Tage mit Judith rumgehangen und Pete natürlich, also wir zu dritt überall durch die Gegend und war schon irre, also hat schon auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht.
Oh ja.
Pete ist auch ein Character, ja, also ist immer toll.
Ja, es war eine Menge los, wir haben aber auch noch eine Menge geplant, wie ihr jetzt schon gehört habt. Ihr findet uns auf Twitter als @GermanyPodcast. Travis ist der @PodcastNick. Und ich bin Meet underscore Judith. Meet wie das englische Wort für Treffen. Ja, dann bis zum nächsten Mal mit Travis Dow. Ich bin Judith Strusenberg. Vielen Dank fürs Zuhören.
Hey, ich dachte, ich darf das immer sagen.
Oh, sorry, wolltest du...
Ja, okay. Bis zum nächsten... du hast es ruiniert.
Tschüss.
Guten Tag, liebe Frau. Es hat mich sehr gefreut.